über ein Thema reden, das wir alle und ich ganz besonders sehr, sehr weiträumig umgehen. Also ich habe lange Zeit dieses Thema gemieden, wie man so schön sagt, der Teufel, das Weihwasser. Das ist natürlich jetzt ein dummer Spruch, aber manchmal muss man das loslassen. Und zwar ist es das Thema der Charakterzüge Sanftmut und Demut. Und die Predigt heißt die überwältigende Kraft der Sanftmut. Ihr lacht, das zeigt mir, dass das Thema voll trifft. Sanftmut und Demut. Dann sind wir mal ganz ehrlich, sind den meisten von uns eher fremd. Und nicht etwas, was wir so im christlichen Leben mit aller Gewalt und mit aller Freude und mit aller Hingabe nachjagen. Wir jagen der Vollmacht nach, der Autorität nach, dem Segen ganz besonders und dem Frieden auch ganz besonders. Aber der Demut und der Sanftmut nachjagen als wichtige Güter, das sind Dinge, die wir eher, sagen wir mal, ganz, ganz hinten ablegen. Wir reden zwar drüber, und wenn es der Prediger vielleicht auch mal sagt, ich auch, dann sagen wir laut Amen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, den meisten von uns fällt es enorm schwer, diese Dinge in unserem Leben auszuleben, sie praktisch werden zu lassen. Dazu kommt oft, dass wir manchmal Sanftmut und Demut auch so ein bisschen verwechseln. Und Sanftmut hat zum Beispiel in Demut nichts damit zu tun, dass du vielleicht einfach eine eher ruhige Persönlichkeit bist. Also es gibt ja Leute, die sind von Haus aus eher ruhig, bis denn mal der Kragen platzt, da muss schon alles Mögliche passieren. Und dann denken wir, oh, ist der sanftmütig. Ne? Aber das ist nicht biblische Sanftmut. Oder dann gibt es auch diese Gestalten, ne, die dann so die Füße eng beieinander. Ja, lieber Bruder, liebe Schwester. Die Arme werden auch eng angewinkelt, möchte ja nicht viel Platz einnehmen. Man verneigt sich mal so ein bisschen. Und das ist dann so eine christliche Demutshaltung. Und wir meinen, oh, ist der demütig. Ne? So, und eigentlich finden wir dieses Gehabe aber albern und ätzend und abstoßend. Aber so in christlichen Kreisen kommt es gut an. Also spielen wir es manchmal auch. Und das hat nichts mit Demut zu tun. Das ist keine Demut. Das möchte ich mal von vornherein klar machen. Und Menschen, die so von Haus aus eher nett sind, sind nicht unbedingt demütig. Viele Leute, die von Haus aus eher ruhig und nett sind, können ganz schön grätzig sein, nämlich innen drin. Und so, ich bin eher ein Typ, der haut gern mal drauf. Ne? Und andere, die manipulieren dann gerne und die operieren sie mit kleinen Giftpfeilen. So, und das sieht man dann nicht so. Und dann meinen wir, das sei demütiges Verhalten. Ist es aber nicht. So, ich sage euch das einfach am Anfang, weil Sanftmut, Demut etwas vollkommen anderes ist. Etwas vollkommen anderes ist. Und das hat tiefe Gründe auch. Und ich möchte über diese Gründe mit euch reden. Ich möchte aber zunächst mal zeigen, wie bewertet eigentlich Gott diese Charaktereigenschaften und warum sind sie für ihn so wichtig? In der Bergpredigt sagt Jesus etwas sehr Interessantes. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Dieser Vers und andere Verse aus den Seligpreisungen weisen auf eine Zeit nach der Wiederkunft Christi hin. Jesus spricht nicht davon, dass die Sanftmütigen das Erdreich jetzt besitzen. Weil Tatsache ist, dass die Sanftmütigen das Erdreich nicht besitzen. Die Sanftmütigen haben keine Power in dieser Welt. So, was Jesus meint, ist, es geht hier um die Zeit im Millennium und es geht um die Zeit in der Ewigkeit. Und was Jesus sagen möchte, ist, dass die Sanftmütigen einmal diejenigen sein werden, die in Power, in Kraft und in höchsten Regierungsämtern sein werden. So, ihr merkt, so in den letzten Wochen und Monaten, es geht sehr, sehr stark, habe ich den Eindruck, Gott beleuchtet im Moment für uns hier im CZK sehr stark dieses Thema, was wird sein der Ewigkeit? Was wird mit uns dort sein? Paulus sagt immer wieder, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was unten ist. Freunde, wir müssen lernen, Christsein ist nicht einfach hier so etwas Nettes, wir kommen nett zusammen und wir haben einen coolen, netten Gottesdienst. Es geht um die Ewigkeit. Und wir alle sind im Grunde genommen in einer Art Training oder Trainees auf einer Art Führungsakademie Gottes. Das ist dein Leben hier. Und jetzt und hier entscheidet sich, was einmal sein wird. Und wir alle haben die gleichen Chancen. Ich möchte es immer und immer wieder sagen, bis es bei euch drin ist. Das hat nichts damit zu tun, wie gut du schwätzen kannst oder ob du hier vorne stehen kannst. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um unser Herz. Und da haben wir alle die gleichen Chancen. Und Sanftmut und Demut, wie sie Gott beschreibt, sind Dinge, die dich qualifizieren werden für die Ewigkeit. Und Gott möchte, dass du diese Eigenschaften jetzt und hier erlernst. Und sie haben eine ewige Bedeutung. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. So, und für mich war es ja wichtig von Anfang an, dass ihr versteht, die Sanftmütigen, das sind nicht die, oh, jetzt hätte ich ein paar Wörter auf Lager, aber ich sage sie lieber nicht. So halt die, ihr wisst schon, was ich meine. Die Einscheißer und Frauenversteher und Schwachmatiker und... Das meint Jesus nicht. Sanftmut ist was ganz anderes. Und ich möchte euch heute Abend herausfordern, dass ihr am Ende richtig wild seid, darauf seid, die sanftmütigsten Menschen der Erde zu werden. Wer besitzt die Erde heute? Was ist das Gegenteil? In Matthäus 20, 25 sagt Jesus, aber Jesus rief sie, die Jünger, zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Jesus selber sagte von sich, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben für eine Erlösung für viele zu geben. So, was Jesus sagt, wer besitzt das Erdreich heute? Das sind die Gewalttätigen, das sind jene, heute wird Gewalt, wirklich Macht mit Gewalt ausgeübt. Das hat nichts mit Sanftmut zu tun. Und es spielt keine Rolle, ob wir jetzt von Macht in Familien reden, Macht in Firmen reden, Macht in Behörden reden oder Macht in politischen Strukturen sprechen. Macht wird meistens mit Gewalt und dem Recht des Stärkeren ausgeübt heutzutage. Auch wenn sie vielerorts demokratisch getarnt ist. Ja? Demokratie hört sich zwar schön an, aber selbst in Deutschland, muss man ehrlicherweise sagen, ist es mit der Demokratie nicht unbedingt so weit her. Ne? Wir können zum Beispiel nicht darüber abstimmen, ob wir in der EU sein wollen oder nicht. Unser Staat verbietet uns als Volk das. Wir dürfen nicht als Volk darüber abstimmen. Sondern muss man sich fragen, was ist das eigentlich für eine Demokratie? Wir sind eigentlich schon ganz schön entmündigt. Du darfst alle 4 Jahre deine Stimme abgeben und dann machen 4 Jahre lang andere damit, was sie wollen eigentlich. Zwar nicht ganz so krass, aber, und das hat jetzt nichts, auch nichts mit der Regierungsform zu tun, von der Jesus spricht. Aber Jesus sagt, diese Form von Machtausübung wird es dort in der Ewigkeit nicht mehr geben. Und dann stellt sich Jesus selber in den Mittelpunkt als ein Beispiel dafür, wie wir sein sollen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Allein über diesen Vers könnte man 3 Sonntagabende predigen. Da ist so viel drin. Nehmt auf euch mein Joch. So im ersten Moment, so die deutsche Übersetzung, das hört sich dann so, oh, ein Joch, oh ja, christlicher Glaube unterjocht. Wisst ihr, was ein Joch ist? Also ihr wisst es alle hier vorne, das weiß ich. Aber für was benutzt man eigentlich oder benutzte man ein Joch? Ein Joch hat man benutzt, das hat man dem Vieh, den Ochsen, auf den Nacken gelegt, damit sie den Pflug oder einen Wagen oder einen Schlitten oder was auch immer besser, und das Wichtige ist, besser ziehen konnten. Stell dir vor, du würdest so einem Ochsen nur einen Strick um den Hals legen, das andere Ende des Strickes tust du an den Pflug festmachen und dann pickst du den Ochsen den Hintern. Der erdrosselt sich selber. Das Joch aber verteilt die Zugkraft oder das Gewicht gleichmäßig auf die Schultern und so führt das Joch dazu, dass es das Tier sogar sehr leicht hat, diese Last zu bewegen. Und das bedeutet, ein Joch ist eigentlich im eigentlichen Sinne, im positiven Sinne ein Hilfsmittel, das mir hilft, meine Last viel leichter zu tragen. Und dann macht dieser Vers plötzlich auch Sinn, wo Jesus später sagt, in diesem Vers auch noch, denn meine Last ist sanft und mein Joch leicht. Aber was Jesus hier weiter sagt, ist nun, lernt von mir. Und Jesus ist Gott und Gott sagt, lernt doch mal von mir. Und was sagt Jesus jetzt von sich selber? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist interessant, Jesus hätte sagen können, ich bin sanftmütig und demütig. Aber er sagt, ich bin von Herzen demütig. Was soll das aussagen, wenn jemand sagt, ich bin von Herzen demütig? Ich tue es gern. Noch viel mehr bedeutet es, meine innerste, absolute Natur, meine eigentliche Identität, das, was ich im Kern, wenn wir von Herz reden, meinen wir unseren innersten Menschen. Von meinem innersten her bin ich demütig und bin sanftmütig. So, ich wünsche euch einfach, dass der Heilige Geist euch hilft, das zu verstehen. Gott sagt von sich selber, meine innerste Natur ist Sanftmut und Demut. Er ist kein polternder Gott, er ist kein böser Gott, er ist manchmal haben wir so diese Attribute, der zornige Gott, der immer nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen, der Gott, der weit entfernt ist, majestätisch entfernt ist, der unnahbar ist. Wir haben eine ganze Menge Attribute, aber Jesus, es ist interessant, wenn Jesus sich jetzt hier vorstellt, sind für ihn zwei Dinge wichtig, die er den Menschen mitteilen möchte. Er sagt, mein innerstes Wesen ist geprägt von Sanftmut und Demut. Und deswegen sagt Jesus, möchte ich, dass ihr so werdet wie ich. Ich möchte, dass diese absoluten Hauptattribute meines Seins in euch Gestalt annehmen. Ich bin sanftmütig und demütig und ich möchte, meine Kinder, dass ihr das auch werdet, meine Braut. Sonst ist eine gute Hausaufgabe, mal darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Gott sanftmütig und demütig ist. Du kriegst vielleicht ein neues Gottesbild. Warum nennt er sich nicht weise, klug, motiviert, gerecht, mächtig? Warum sind ihm die Attribute so sehr wichtig? Und es ist interessant, dass das nicht nur Jesus, wir können sagen, ja, im Alten Testament und Jesus mit seinen Sandalen und jetzt pass mal auf, findest im Alten Testament ganz krass. 2. Mose 34, 6. Mose ist auf dem Berg Sinai. Und in einem Anfall von Glaubensmut sagt der Herr, lass mich dein Angesicht sehen. Und Gott sagt, mein Angesicht kann niemand sehen. Wer mein Angesicht sieht, stirbt. Überleg dir das mal. Und dann sagt Gott, aber ich will dir erlauben, hinter mir herzusehen. Ich werde dich in eine Felskluft, also eine Felsspalte stellen, werde meine Hand über dir halten oder vor dir halten und dann darfst du, Mose, hinter mir hersehen. Das ist ein wunderbares Bild. Übrigens, diese ganzen tollen Bilder, die kann man kaufen. Das sind 4 oder 5 CDs von einem amerikanischen Künstler, mit dem ich mich mittlerweile über das Internet super befreundet habe. Und hier siehst du dieses Bild, wie Mose hinter dem Herrn hergucken darf. Aber das Interessante ist, was Gott, als er an ihm vorüberzieht, über sich selber aussagt. Und was sagt Gott? Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist unglaublich. Das ist das, was Gott über sich selber aussagt, als er an Mose vorüberzieht, wer er eigentlich ist. Das sind die Attribute, die Gott wichtig sind, die er über sich selber den Menschen mitteilen möchte. Nicht, ich bin mächtig, ich bin gewaltig, ich bin unendlich, ich bin erhaben. Alles Attribute, die Gott auch gehören. Aber das Wichtigste, womit Gott sich vorstellt, ist, dass er sagen möchte, ich bin barmherzig. Ich bin ein barmherziger Gott, ein erbarmender Gott. Ich bin gnädig. Das heißt, ich vergebe gerne. Ich gebe gerne nach. Ich warte gerne. Geduldig, da haben wir es nochmal. Ich warte zu. Ich habe Zeit. Ich gebe dir Zeit. Und dann, wie um das Ganze nochmal zu bekräftigen, von großer Gnade. Also wir verstehen das noch nicht so richtig. Gott sagt, ja, aber denken wir drüber nach. Ganz große Gnade meine ich. Und dann sagt Gott nochmal, und Treue. Ich bin treu. Im Neuen Testament haben wir diesen Vers, wo es heißt, sind wir untreu, so ist er doch treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. So, das ist interessant, wir haben hier das Alte Testament. Und auch dort stellt sich Gott als ein Gott der Sanftmut, der Demut, der Barmherzigkeit, der Freundlichkeit und der Güte vor. Sondern das bedeutet, er möchte, dass wir in dieses Wesen hineinfinden. Ich erkläre euch das so intensiv, damit wir verstehen lernen, Sanftmut und Demut sind die Kernwesenszüge Gottes. Und Paulus sagt nach Kolosser 3,10, dass wir in sein Ebenbild verwandelt werden sollen. Gottes Absicht mit dir und mir ist, dass wir in sein Ebenbild verwandelt werden. Und Gott wird sich mit nicht weniger zufrieden geben. Gottes Ziel mit uns ist, dass wir in unserem Wesen, in unserem Kernwesen eigentlich demütig und sanftmütig werden. Und ich könnte schon jetzt sagen, das hat nichts mit Losertum, mit Kneifertum und all diesen Sachen, die ich vorhin gesagt habe, hat damit gar nichts zu tun. In den Wörtern Sanftmut und Demut, was steckt da drinnen? Mut. Und es gehört Mut dazu, sanft zu sein. Es gehört Mut dazu, demütig zu sein. Das heißt, zurückzutreten. Das erfordert mehr Mut, als dreinzuschlagen. Das erfordert mehr Mut, als tough aufzutreten und sein Recht einzufordern. Das erfordert wesentlich mehr Mut. Und deswegen war Jesus gleichzeitig die mutigste Kreatur, die es gab. Deswegen verstehen wir dieses Paradoxon, warum er sowohl der Löwe von Juda als auch das Lamm Gottes genannt wird und beide Titel tragen kann. Unser erneuertes Wesen, ja, wir haben ja einen erneuerten Geist in uns, der sagt jetzt innerlich, Halleluja, preach it, brother. Aber das geht nur so lange, wie wir Montagmorgen dann an der Kreuzung stehen, es wird grün und wir haben es ein bisschen eilig und vor uns ist so ein Penner, der es einfach nicht checkt, dass grün geworden ist und der dann einfach nicht vom Fleck kommt. Und wir dann auf der Hupe stehen und fast Feuer speien, ne? Und da sind wir dann in der Realität. Also geht's mir. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich, seid ihr alle viel weiter als ich. Warum fällt uns das so schwer? Ich möchte es dir sagen. Sanftmut und Demut tasten unseren Stolz an. Unser Image. Unsere Würde. Unsere Ehre. Und ganz schlimm oft unseren Besitz. Und das sind alles Dinge, die haben wir uns hart erarbeitet. Hart erarbeitet. Da haben wir hart gearbeitet für. Und das lasse ich mir nicht von irgendjemandem so einfach wegnehmen. Aber warum fällt uns das so schwer? Denk mal drüber nach. Warum fallen uns gerade diese Attribute so schwer? Also ich muss sagen, ich habe das immer versucht, weiträumig zu umgehen. So irgendwie, man hat dann so seine Tricks, ne? Man interpretiert dann gewisse Verse so lange um, bis sie passen. Und dann kann man leben damit. Ne? Aber Gott kommt und sagt, Ich habe vor 3 Wochen ungefähr, hat die Anja aus Kansas, da sitzt ja Anja, hat sie uns CDs mitgebracht. Und da war eine Predigtserie über Meekness. Das habe ich gleich als erstes auf die Seite gelegt. Ne? Das ist Sanftmut. Ich sage, das brauche ich auf gar keinen Fall. Ne? Und dann ist noch eine CD dabei, The Magnetic Power of Meekness, von Mike Bickle, den ich eigentlich sehr gern höre. Also das brauche ich auch nicht. Ne? Und ich werde euch nachher erzählen, was in dieser Woche alles passiert ist mit mir. Gott hat Humor, absolut Humor. Aber warum fällt es uns so schwer? Ich möchte sagen, weil es den am tiefsten gefallenen Teil unserer menschlichen Seele berührt. Sanftmut und Demut berührt den am tiefsten gefallenen Teil unserer menschlichen Seele. Da, wo es richtig wehtut. Ich möchte es genau erklären. Was ist passiert durch den Sündenfall? Als Adam und Eva sündigten, ist eins passiert. Wir haben uns als Menschen von Gott unabhängig gemacht. Die Ursünde war ja die, nicht der Apfel, das weiß ja gar kein Mensch, ob es ein Apfel war, es hieß in der Bibel nur eine Frucht. Und der Teufel in der Gestalt der Schlange sagt zu Adam, beziehungsweise zu Eva eigentlich, hey, wenn du von der Frucht isst, wirst du sein wie Gott. Und das heißt dann, und die Frau sah die Frucht an und dass sie verlockend war und dass sie klug machen würde. So, da war ein Angebot. Ihr habt da schon mal drüber gepredigt. Die Abkürzung. Hey, wenn du davon isst, musst du, erspar dir dieses ganze Studium und das ganze Leben, mit einmal reinbeißen, kauen, essen, schlucken, bist du wie Gott. Und Gott weiß es ganz genau, deshalb hat er euch verboten, davon zu essen. Und Eva dachte, oh wow, ha, super, klasse, ja, ich bin nicht blöd, ne? Ich werde die Abkürzung nehmen. Und sie isst, und ihr Mann auch. Die Männer tun ja immer, was die Frauen wollen. Okay. Aber was ist passiert? Durch den Sündenfall haben wir uns zunächst mal von Gott unabhängig gemacht. Wir haben gesagt, hey Gott, wir brauchen dich nicht mehr. Wir sind jetzt, seit gerade eben, unsere eigenen Götter. Und Gott hat gesagt, wunderbar, das ist ja allererste Sahne. Finde ich klasse. Ich mache es jetzt ein bisschen einfacher für die Nicht-Theologen. Und Gott hat gesagt, wenn ihr doch so super göttlich seid, ich habe da einen wunderbaren Platz für euch draußen, weil wenn ihr selbstständig sein sollt, dann sollte man auch einen eigenen Bereich haben, in dem man seine Göttlichkeit richtig austoben kann. Ihr Lieben, hier außerhalb des Paradieses habe ich einen herrlichen Ort für euch vorbereitet. Und sie kriegen den Tritt raus aus dem Paradies und sie dürfen sich auf der Erde breit machen. Das Paradies steht dafür, für einen Ort, an dem Gott für alle unsere Bedürfnisse gesorgt hat. Im Paradies gab es keinen Mangel. Alles war im Überfluss da. Es war Überfluss an Nahrung da und es war Überfluss an Liebe da. Und es war Überfluss an Gegenwart Gottes da. Es war alles da. Und der Mensch war damit nicht zufrieden. Er dachte, da gibt es mehr. Und Gott sagt, okay, hier, bitte. Ihr dürft jetzt hier, habe ich ein riesen Kinderzimmer für euch, nennt man Planet Erde, da dürft ihr jetzt Gott spielen. Und dann haben wir angefangen, Gott zu spielen. Und dann haben wir noch so einen kleinen Vertrag in die Hände gekickt und auf dem Vertrag gab es einiges Fettgedruckte, da stand, von nun an wird der Acker dir Dornen und Disteln tragen. Und dann stand noch so ein toller Satz, in dem Schweiße deines Angesichtes wirst du dein göttliches Brot verdienen. Sondern wir dachten, ja, Moment mal, halt mal Gott, nein, Moment. Ja, wir wollten eigentlich schon diese ganzen Sachen auch mit in unser neues Spielzimmer haben. Wir sind doch Gott. Und Gott sagt, ja genau, du bist jetzt Gott, dann brauchst du doch meine Sachen nicht mehr. Ne? Ich wollte nicht mal sagen, was passiert, mein Lieber. Ne? Und Gott hat gesagt, das gibt's nicht. Du kannst nicht Gott sein und mit meiner Kraft Gott spielen. Du sagst doch, du bist jetzt Gott, lieber Mensch, also dann spiel mal Gott. Und wir wurden mit was konfrontiert als allererstes? Mangel. Es war plötzlich überall Mangel da. Es war nicht mehr genug da. Und der Mensch musste kämpfen um Essen, kämpfen um Ehre, kämpfen um Position. Der erste Mord war ja schon geschehen, es folgte schon der zweite und der dritte Mord. Dann kamen die ersten Machtstrukturen auf, ne? Wo einer der Söhne von Kain, Tubal Kain, sagt dann ganz großkotzig, einen Mann habe ich erschlagen für diesen Kratzer, den ich irgendwo an meinem Kopf gekriegt habe, einen zweiten deshalb. Ne? Und so sah dann unsere Regierungsform aus. Und das leben wir bis heute. Gott sagt, du darfst Gott sein. Du darfst das ausprobieren. Und nun müssen wir kämpfen um unseren Platz an der Sonne, um Macht, um Einfluss, um Ehre, Position. Ja, wir müssen sogar um Liebe kämpfen, beziehungsweise um das, was wir für Liebe halten, bis heute. Und Demut und Sanftmut wurde ein Luxus, den man sich im allgemeinen Konkurrenzkampf nicht mehr leisten konnte. Denn das Recht des Stärkeren etablierte sich ganz schnell als moralische Leitkultur der menschlichen Unabhängigkeit von Gott und als einzigstes Mittel, oben an der Nahrungskette ganz oben zu stehen. Und jetzt zurück ins Jahr 2005. Wir alle sind mehr oder weniger stark in diesem Umfeld groß geworden. Auch ihr, die hier sitzt, ihr Christentouristen, mich mit eingeschlossen. Wir sind alle in diesem Umfeld groß geworden. Niemand kann das leugnen. Es ist zwar alles etwas netter getarnt bei uns, ja, wir machen das nicht so krass, aber wenn du mal so ein bisschen hinter die Kulissen guckst, dann siehst du, wir haben alle unsere Hornhaut hier, ne, und hier. Wir alle wissen, wie man hier und hier damit umgehen kann. Wir alle kennen so die verschiedenen Rollen, die man spielen kann, damit es nicht allzu arg auffällt, aber wir wissen schon, wie wir unseren Turf bewahren und vergrößern können, auch wir Christen. Und wir kämpfen auch, wir Christen, um Ehre, um Anerkennung, um Position, um materielle Güter. Und ich sage das nicht, um uns zu beschämen. Ich tue es auch. Ich sage das ganz nüchtern, weil es so ist. Und weil Gott uns genauso sieht. Aber Gott hat kein Problem mit dir und mit mir, weil er ganz genau weiß, dass wir an diesem Ort erstmal stehen. Und das zu erkennen, ist für Gott der erste Schritt, damit wir überhaupt weiterkommen. Wir alle kommen an einen Punkt, wo uns Gott irgendwann mal, und für euch ist es leider heute Abend dran, wo Gott sagt, hey, ich habe dir mal was zu erzählen. Ne? Und wo er uns weiter nach vorne bringen möchte. Aber unser Problem mit Sanftmut und Demut ist, zu tief sitzt in uns die Verlustangst. Die Angst, etwas zu verlieren. Die Angst, freiwillig einen Schritt zurückzutreten und loszulassen. Und zu sagen, okay Gott, ich traue dir zu, dass du meine Rechte verteidigst. Ich traue dir zu, dass du derjenige bist, der jetzt mein Recht verteidigt. Ich traue dir zu, dass du für mich sorgst und nicht ich mit meinen Fäusten dafür sorgen muss. Ich traue mir zu, dass ich vergeben kann, auch wenn der andere mir vielleicht sogar für meine Vergebung eine lange Nase macht, dass du meine Ehre verteidigen wirst. Und diese Angst, dass Gott es nicht tut, dass wir der Arsch sind, die Angst ist ganz groß. Und deswegen umgehen wir Demut und Sanftmut extrem weiträumig. Und weil die wenigsten von uns darin leben, haben wir auch in unserer Mitte wenig authentische Zeugnisse, die wir geben können, die uns dann ermutigen, wo wir merken, das funktioniert ja. Vielmehr leben wir, und da schließe ich mich voll mit ein, so, dass wir die meisten Bibelverse so lange relativieren, bis sie völlig entschärft sind. Ja, was Feindesliebe? Ja, nein, Jesus hat ja auf gar keinen Fall gemeint, dass du der letzte A sein sollst und dass jeder auf der Rolle überhaupt nicht gemeint. Nein, du, und am Schluss Wir sind so tolle Winkeladvokaten, haben wir ein so tolles Rechtssystem ausgeklügelt, dass wir in unserer gefallenen Natur wunderbar auch mit dem Vers halte die linke, die rechte Backe hin leben können. Habe ich selber oft genug gemacht. Ne? Was ich, die linke Backe hin, ich lasse mir doch nicht von jemandem eine schmieren. Ne? Wir lassen das gar nicht an uns ran. Auch die Jünger waren in diesem Denken massiv gefangen. Männer, die Jesus erwählte, mit ihm zu gehen. Ihr kennt die Geschichte zum Teil. Jesus ist in Samarien, er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Die kamen da und haben gesagt, hey, wir brauchen ein Hotelzimmer, eine King Suite für Jesus und ein gutes Essen. Und die haben gesagt, hey, hier, haut ab und wir brauchen euch nicht. Und Jesus geht nach Jerusalem. Wir wollen mit dem nichts zu tun haben. Und da waren so zwei Freunde, ne? Brüder, Jakobus und Johannes. Das könnte ich gewesen sein. Und sie sagten, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Sie hatten so diesen, was der US-Präsident bei sich hat, man nennt das The Football. Das ist so ein, wie so eine Kugel. Und da sind die ganzen nuklearen Codes drin, ne? Da muss man nur Knöpfe drücken und dann kann er jede Stadt der Welt nuklear einäschern. Und Jakobus und Johannes waren diejenigen, die diesen Koffer bei sich trugen. Ne? Ich sage, Jesus, sag nur ein Wort und wir drücken den Code Alpha und äschern diese Stadt ein. Ne? Und Jesus dreht sich rum und er muss ihnen sagen, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Was ich ihnen sagen wollte, ihr habt meinen Geist. Mein Geist ist ein Geist der Sanftmut und der Demut. Ich bin der Gott, der zuallererst sanftmütig ist, demütig ist, von großer Treue, von großer Geduld, von großer Nachsicht. Die Jünger, die wählten, die haben sich vollkommen im Recht gewähnt. Die haben gedacht, jetzt wird es endlich mal Zeit so und jetzt müssen wir auch mal zeigen, dass wir hier richtig voll die königliche Macht haben. Mit einem himmlischen Artillerieschlag radieren wir dieses Dorf aus. Aber wir sehen, Jesus lässt sich unhöflich behandeln. Es war unhöflich, das Gastrecht zu verweigern. Das war ein eklatanter Verstoß damals. Aber warum? Ganz einfach, weil Jesus mehr sah. Es ist interessant, dieser Vers, wenn du den Vers genauer liest, und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Wenn du die Evangelien genauer liest, dann siehst du, dass Jesus nach Samarien kam und in Samarien viele Wunder getan hat und auch eine Zeit lang gelehrt hatte. Samariter und Juden waren eigentlich Feinde. Und die Samariter hatten eigentlich so jetzt Vertrauen zu Jesus gefasst. Und jetzt macht sich Jesus auf den Weg, wieder nach Jerusalem zu gehen. Und sie hat den Eindruck, jetzt verlässt er uns. Jetzt haut er ab und lässt uns alleine. Und da waren die beleidigt. Und weil sie beleidigt waren, dass Jesus jetzt geht, haben sie gesagt, dann kriegst du bei uns auch kein Schlafzimmer. Kriegst du kein Schlafzimmer. Und Jesus aber war in der Lage zu sehen, was eigentlich das Herz dieser Leute bewegte. Und er konnte ihren Schmerz verstehen, ihre Eifersucht verstehen. Und er konnte sagen, ah ja, damit kann ich doch leben. Aber die Jünger, was bildet ihr euch eigentlich ein? Wisst ihr überhaupt, wer hier vor euch steht? Und sie haben eigentlich eher sich gemeint, ne? Wir haben ebenso eine tolle Parallele im Alten Testament. Ne? Die Jünger sahen nur ganz begrenzt. Sie sahen nur, was vor Augen ist. Die haben sich ja voll frech verhalten, diese Gestalten. Ne? Und das ist eine ähnliche Parallele im Alten Testament. Jona. Die Geschichte von Jona, dem Fischpropheten, ne? Walfischpropheten. Und Gott wollte Ninive zerstören. Und Jona predigt diese Botschaft Ninive. Und das Erstaunliche passiert, der König und alle Leute ziehen sich Sack und Asche an und tun Buße. Und Jona ist total frustriert. Ne? Er ging raus vor die Stadt, so einen kleinen Berg, hat sich dann so einen schönen Logensitz gebaut. Und hat gedacht, okay, von hier aus kann ich richtig toll zugucken, wie dann die Atombomben auf die Stadt fallen und wie alles verbrennt und Gott sein Gericht vollzieht. Ne? Und es passiert nichts. Die Sonne scheint heiß und Jona jammert und klagt. Und Gott lässt einen Baum aufwachsen über Nacht, der ihm Schatten spendet. Ne? Und Jonas sagt, oh toll, so jetzt kann ich es aushalten, ne? Und hier noch mein Cocktail. Und jetzt, Gott, lass mal endlich das Programm laufen, ne? Und was Gott drückt, aber einen anderen Schalter, nämlich erzeugt einen kleinen Wurm, der diesen Baum in seiner Wurzel anknabbert und der Baum verwelkt. Ne? Und jetzt ist Jonah total verzweifelt über diesen armen Baum, der kaputt geht, weil er keinen Schatten mehr hat. Und dann kommt dieser Moment, wo Gott zu ihm spricht, du erbarmst dich des Wunderbaums, um welchen du dich nicht gemüht, den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstanden, als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich, der allmächtige Gott, sollte mich Ninives, der großen Stadt, nicht erbarmen, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Ich bin der Herr, ein barmherziger Gott, ein erbarmender Gott, voll großer Gnade, voll Güte und voll Treue. Was sah Jona? Jona sah nur, Ninive war bekannt für seine Unzucht, bekannt für seine Gotteslästerung, bekannt für seine Gewalttätigkeit. Das sah Jona. Er hatte nicht damit gerechnet, dass die Buße tun. Und er dachte wahrscheinlich, ja, das ist ja nur Fake, die Buße. Ne? Er wollte jetzt Blut sehen. Und Gott aber sah in die Herzen dieser Menschen. Und er sagt zu Jona, wieso soll ich mich nicht erbarmen über diese Menschen? Die haben Buße getan. Jona, ich sehe mehr als du in deinem Zorn. Ich sehe weitaus mehr als du. Du siehst nur Verletzung, du siehst nur Rachegefühle. Er sah nicht ihre Herzen. Und das war auch das Problem der Jünger. Und das ist unser aller Problem, wo wir Sanftmut nicht zulassen. Wir sehen nicht das Herz des anderen, dem wir Sanftmut geben sollten, sondern wir sehen nur, was er ausgefressen hat. Und dass es uns verletzt oder uns etwas kostet oder uns anpisst. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an seine Gestalt noch seine große Person, ich habe ihn verworfen. Gott sieht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Ein absolut wichtiger Punkt, warum wir Sanftmut und Demut lernen sollen, ist der Umstand, dass wir das Herz des anderen nicht sehen können. Was sehen wir nur? Was steht da? Wir sehen nur, was vor Augen ist. Gott, der hat mir das und das getan, jetzt hau ihm aber mal richtig eine rein. Und Gott sieht mehr. Gott sieht viel mehr. Gott sagt, vergib ihm, bete für ihn, fürbitte für ihn, tritt für ihn ein und ich kann ihn retten. Aber das hören wir meistens gar nicht, weil wir so verletzt sind. So, jetzt muss mein Recht geschaffen werden. Wir meinen, die Motive des anderen zu verstehen, ja, das ist eh ein Stinkstiefel und das hat er schon immer gemacht. Und dann fällen wir unser Urteil und wir handeln. Aber Gott sieht die Dinge anders, weil er mehr sieht, als wir sehen. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und darum sagt Jesus, sollt ihr lernen, sanftmütig und demütig zu sein. Sanftmut lässt sich nicht erbittern. Das ist das große Kapitel der Liebe, Korinther 13. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe ist langmütig, vergibt, wartet, hofft auf das Gute, schaut nicht auf das Schlechte. Und das ist das Wesen Gottes. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr in mein Ebenbild umgestalten werdet. Aber der Herr sieht die Dinge anders, als wir sie sehen, deswegen handelt er anders. Stell dir mal vor, was wäre gewesen, wenn Jesus Petrus verworfen hätte wegen seines Verrates. Aber Jesus sagt zu ihm, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Wir hätten gesagt, so ein Stinkstiefel, Jesus, der hat ausgespielt. Der hat ausgespielt, Jesus. No way, die hat in einem Team nichts mehr verloren. Aber Jesus sagt, hey, ich kenne sein Herz. Ich weiß, was da losgegangen ist in Petrus. Ich weiß, warum der sich so hat. Jesus konnte ihn verstehen. Jesus konnte die Schwäche des Petrus verstehen. Er hatte Langmütigkeit. Jesus sagte zu einem imaginären Betrachter vielleicht, wenn du wüsstest, was aus dem noch wird. Ich habe gesagt, er ist ein Fels und er wird ein Fels werden. Er ist jetzt noch kein Fels. Das erwarte ich jetzt auch nicht, aber er wird einer werden, weil ich ihm Gnade gebe, weil ich ihm Zeit gebe, weil ich ihm Raum gebe, sich zu ändern. Freunde, stell dir vor, Gott hätte David verworfen nach seinem Ehebruch. Ich denke oft darüber nach, in vielen christlichen Kirchen, was würden wir machen mit einem Leiter, der so wie David vielleicht die Ehe bricht, ne? Wenn wir auch sagen, hey, vorbei, no way, no way, gelaufen, hast deine Chance gehabt, aus und vorbei. Aber Gott sieht das Herz von David und er sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Weil Gott mehr sieht als andere, als wir Menschen. Und Gott möchte dich einladen, dieses Meer zu sehen. Und ich kann dir eins sagen, wir können lernen, dieses Meer zu sehen. Wir können lernen, den Blick Gottes für den anderen zu kriegen. Und das ist der Blick, der über die augenscheinlichen Schwächen, über die augenscheinlichen Sünden, über die augenscheinlichen Zu-Kurz-Kommen des anderen hinwegsehen kann. Ein Blick bekommen, der über Jahre und Jahrzehnte schauen kann. Ein Blick, der die Possibilities, die Möglichkeiten sehen kann, die in einem Menschen drin sind, die sich entfalten können, vielleicht in 3, 4, 5 Jahren. Ein Blick, der sich nicht stören lässt an den Schwächen, die wir im Moment sehen. Und diesen Blick möchte uns Jesus schenken. Und deshalb möchte er, dass wir selber ein sanftmütiges Herz kriegen und ein demütiges Wesen bekommen. Dazu gehört Mut. Und wir müssen diesen Blick lernen. Den lernst du nicht in einem Tag, nicht in einer Predigt, nicht in einem Monat, nicht mal in 2 Jahren. Es ist ein Prozess, wo du dich auf Jahre einlassen musst. Aber Gott wird deinen Blick schärfen. Ich habe vor 10 Jahren eine Prophetie bekommen von Graham Cook, wo er sagte, du wirst einmal ein Goldsucher sein. Wo du heute nur Dreck und Schmutz siehst, wirst du das Gold sehen in den Menschen. Und ich ringe immer noch darum, diesen Blick zu bekommen. Manchmal gelingt es mir und manchmal gelingt es mir immer noch nicht. Für uns alle wäre sehr, sehr wenig Hoffnung, wenn Gott so wäre. Wenn Gott nicht sanftmütig, barmherzig, geduldig, demütig wäre. Weil wir es ja so oft auch selber vermasselt haben. Aber Gott sieht dich in deinem Versagen an und er sagt, ach, ich sehe den Schatz in dir. Ich kann das Gold erkennen, das in 10 Jahren geläutert sein wird. Ich sehe, was du für Heldentaten in 11 Jahren vollbringen wirst. Gott sieht dich mit anderen Augen an. Gott sah David, deswegen habe ich das vorhin am Anfang gesagt, Gott sah David mit ganz anderen Augen in Ziklag. Natürlich wusste Gott, der Teufel hat gesagt, schau dir mal diesen Stinker an hier, seilt sich ab ins Lager des Feindes und Gott sagt, sei ruhig, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Ich sehe etwas in ihm, was du gar nicht sehen kannst. Und der Verkläger der Brüder schafft es immer wieder, sein Gift uns einzuimpfen, weil wir selber zutiefst verunsichert sind. Und so tun wir sein Werk, indem wir die Brüder und Schwestern mit anklagen, ihnen die Chance zur Besserung verweigern, fordern, dass sie endlich bestraft werden, fordern, dass sie zurückgeben, was sie unrechtmäßig sich genommen haben, fordern, dass Gott jetzt mal richtig reinhaut. Und wenn es Gott nicht macht, dann machen wir es auf unsere Weise. Offen, subtil, versteckt. Wir haben ja ein ganzes Arsenal an geschickten Taktiken und Waffen, auch als Christen. Gott möchte nicht, dass du zornig, ärgerlich und verletzt reagierst, weil du damit den Weg für den anderen blockierst. Zumindest du blockierst den Weg. Gott kann ihn nehmen und einen anderen Weg mit ihm gehen, aber Gott möchte gerne, dass du ein Kanal des Friedens, ein Kanal des Segens wirst für den anderen und nicht die Wand, gegen die er fährt. Gott weiß, dass wir Zeit brauchen. Gott weiß das. Er wird dich niemals überfordern mit Demut und Sanftmut. Er wird von dir nicht Dinge erwarten, die außerhalb deiner Reichweite sind. Aber er wird anfangen, dich mit kleinen Kleinigkeiten zu konfrontieren, wo er sagt, hier ist eine kleine Sache, üb mal. Und da möchte ich dich bitten, fange von heute an, deinem Leben an, aufmerksam zu werden. Das fängt vielleicht morgen früh oder nachher bei der Nachhausefahrt an der Ampel an, wo diese Schlafmütze vor dir im Auto einfach nicht blickt, dass es schon seit 10 Minuten grün ist. Ne? Ich habe das 5-mal die Woche bestimmt erlebt. Ne? Da habe ich gedacht, zuerst war ich auch. Und dann habe ich gesagt, ne, halt, du predigst am Sonntag über Demut. Finger weg von der Hupe. Entkrampfe deine Faust. So, und jetzt durchatmen. Freunde, Gott hat mich in den letzten 3 Wochen, seitdem er anfängt, hatte ich mich so in die Mangel genommen. Ein paar kennen jetzt die Story, ne, die Parkplatz-Story vom Büro. Wir haben ja bei uns 4 wunderbare Parkplätze im Hof, in unserem Büro, für die wir gutes Geld bezahlen. Ja. Also es sind unsere Parkplätze, ja, für die wir Geld bezahlen, jeden Monat, das ihr spendet. Ja. Hartes Geld. Ne. So, und das sind Parkplätze, wo wir, die CZK-Mitarbeiter, drauf zu parken haben und sonst niemand. Um das auch jedem klar zu machen, hängen große gelbe Schilder an jedem Parkplatz. So, dann gibt es tatsächlich Leute, die da einfach parken. Und die nicht zum CZK gehören, die auch keine Freunde des CZK sind, keine Mitglieder sind, keine Besucher sind. Und das hat mich schon immer sehr genervt, weil ich ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch bin. Eines Morgens vor 3 Wochen kommt Marco hoch, ganz außer Atem, sagt, stell dir vor, was mir gerade passiert ist. Und ich war an dem Morgen irgendwie sowieso schon ein bisschen unter Druck. Steht doch da so ein Typ mit einem riesen Lieferwagen, parkt noch auf 2 Parkplätzen so quer drüber, sagt Marco. Und ich sage zu dem, hey, fahren Sie bitte Ihr Auto weg, das sind unsere Parkplätze. Und der grinst mich frech an, sagt, in 10 Minuten fahre ich weg. Und geht unten in dieses, da ist so ein Wettbüro. Christen wetten ja nicht. Ne? Und das waren Leute, die schon oft bei uns dort geparkt haben, die dort Kunden waren. Und bei mir war dann der Punkt erreicht, das Kesselwasser, das Kaffeewasser war auf dem Siedepunkt. Also hätte ich einen Kaffee im Mund gehabt, der hätte sofort geblubbert. Ich meine Jacke angezogen, runter und ein Adrenalinspiegel in mir gehabt. Ne? Und es war interessant, unten vor der Ausgangstür sagt Gott, stopp, atme noch 3-mal durch, ne? Weil ich war, da habe ich geklopft. Marco hat mir den Menschen beschrieben, ne? Und ich stürm rein, das Büro, und das ist, ich meine, das war ja nicht dem das Büro gehört, sondern ein Kunde von ihm. Und ich sage, hey, von euch steht wieder einer da auf unserem Parkplatz, ne? Und ich sehe den gleich, sage, hey, du fahr deinen Haufen Schrott da weg und ne? Oh, und ich hab rumgetobt da, ne? Und der war natürlich auch kein Kind von Traurigkeit, Südländer. Hoch war voll die Kiste, ne? Und da war, ne? Wir raus auf den Parkplatz, ich ihm das Schild gezeigt, dann plötzlich kommt der Besitzer von diesem Wettbüro auch raus, auch voll die Kiste, ne? Und fängt auch an mit mir, ne? Was machst du meinen Kunden an? Und wir standen im Hof, Sira stand da. Ich habe gedacht, im nächsten Moment bricht die Ballerei aus. Ne? Ein Wort gab das andere, ne? Und ich bin dann kein Kind von Traurigkeit. Ne? Und ich habe gedacht, jetzt entweder knallt es jetzt oder, ne? Und plötzlich springt er ins Auto und fährt weg, der eine Typ. Ne? Und der andere hat sich noch ziemlich der Chef erregt. Ne? Und dann habe ich so langsam gemerkt, hey, ich hatte den Eindruck, Gott ist nicht mehr direkt hinter mir. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, es tut mir leid, ich war ein bisschen laut, habe ich gesagt zu Ihnen im Büro, das ist nicht korrekt gewesen von mir. Aber das ist unser Parkplatz und hier sind doch gelbe Schilder und die kann man doch lesen. Ne? Ich sage, was würden Sie denn machen, wenn ich immer auf Ihren Parkplatz stehe? Das wäre halt, da würde ich auch die Nerven verlieren. Ne? Also, ne? So, und ich bin hoch und da haben wir unser Treffen gehabt, unser Montagstreffen. Und da habe ich tatsächlich noch gesagt, Mensch, vielleicht sollten wir mal wieder beten, dass ein Wasserrohrbruch kommt. Leute, es war, ne? Deswegen sage ich, ich verstand Johannes und Jakobus sehr gut. Herr, lass uns Feuer vom Himmel fallen. Ne? So sind wir unterwegs. Freunde, ich sag's euch einfach, wie es ist. Ja? Ich bin nicht besser als ihr, aber ich möchte besser werden. Und dann fing Gott an, mit mir zu reden, den ganzen Tag. Und das hat wehgetan. Und die ganze Nacht, das war noch viel schlimmer. Und am nächsten Tag sagt Gott, okay, du gehst jetzt nochmal runter und entschuldigst dich. Ja, okay, Gott, ich habe es doch schon getan. Du gehst nochmal runter, nimmst 2 Flaschen Sekt, ne, wir haben so eine Kiste Sekt stehen, die haben wir irgendwann mal von irgendeinem Weihnachtsfeier noch, und du gehst runter und entschuldigst dich. Ich bin 2 Stunden wie ein Tiger in meinem Büro auf und ab gelaufen, habe überlegt, was ich tun kann, um das nicht tun zu müssen. Und dann bin ich runter und sah den Besitzer auf der Straße gerade Blätter wegfingen, dachte ich, oh wunderbar, keiner sieht es, schnell hin und raus. Ne? Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich nur eine Flasche dabei hatte, die andere im Auto. Ne? Dann musste ich an mein Auto erst und wieder zurück, dann war er natürlich wieder weg. Und ich wusste ganz genau, für mich bedeutet das, ich muss in sein Büro rein. Da sind die ganzen Angestellten, die mich auch gesehen haben. Und ich muss vor allen Angestellten Entschuldigung sagen. Und ich habe gedacht, Gott, das kann nicht sein. Ne? Rein. Und dann war der auf dem Klo. Ich stehe mit meinen Flaschen da. Und da hocken so 4 solche Leute drin. Und alle gucken mich natürlich an. Die waren alle gestern auch da. Ne? Und dann kam er die Treppe runter, langsam. Und dann habe ich nochmal gesagt, okay, es tut mir einfach leid. Ich habe Scheiß gebaut. Das war nicht korrekt von mir, in Ihrem Büro hier so abzugehen und so weiter und so fort. Und ich möchte euch einfach hier 2 Flaschen Sekt schenken. Trinkt nochmal auf uns. Wir wollen einfach gute Nachbarn sein. Auf einmal kriegt der tellergroße, feuchte Augen, nimmt mich in den Arm, drückt mich und sagt, ey, was immer du willst, du kriegst alles von mir, ich bin immer für dich da. Und Moment. Und dann sagt er, und dem Typ habe ich gesagt, du parkst nie mehr auf dem Parkplatz. Am nächsten Morgen war wieder jemand auf dem Parkplatz gestanden. Marco kam und Marco wusste nichts, dass ich unten war. Marco hat mir jetzt dann hinterher erzählt, sagt er ist dann an die Tür ran, hat nur geklopft, der macht die Tür auf und guckt Marco an, dreht sich sofort rein, wer parkt da schon wieder? Es war, aber ich sage euch etwas, ich bin da raus aus dem Ding. War eine hammertiefe Lektion. Und das war wirklich demütigend. Ja. Aber ich habe hinterher mir gesagt, schau, ihr hättet das so lassen können, wie es ist. Und das wäre, und ich habe immer gedacht, ja Gott, was ist ein Gauner und was weiß ich. Ne, so. Man hat dann so seine scheiß Selbstgerechtigkeit an sich. Und Gott sagt, auch den habe ich lieb. Auch die möchte ich retten. Auch die möchte ich mit meiner Liebe konfrontieren und nicht mit deiner Arroganz. Amen. Amen. Das war mutig. Ein mutiges Amen. Ja, ja, Gott hat in dieser Woche noch ein paar Überraschungen dann für mich parat gehabt. Als ich nämlich dann so selbstgefällig in meinem Stuhl saß, ach, was bin ich doch für ein Held, ne? Dann kriege ich ein E-Mail über einen deutschen Milchproduzenten und was der so für dubiose Geschäfte macht. Und sofort war mein Gerechtigkeitssinn auf 240 und ich habe gedacht, das muss ich gleich meiner Gemeinde mitteilen. Klick, Verteiler, klack, wegschicken. Und hinterher dachte ich, sofort kam eine Stimme und ich sagte, meinst du, dass das so gut ist? Meinst du, ob die Information stimmt? Und tatsächlich 2 mutige Geschwister, klack, klack, haben sofort zurückgeschrieben und gesagt, einer hat geschrieben, wir sind doch nicht zum Richten da. Und der andere sagt, vielleicht ist es gar nicht so wahr, wie das in dem E-Mail steht. Ne? Autsch. Dann habe ich recherchiert und tatsächlich, es war nicht alles falsch, aber auch nicht alles richtig. Oh, das hat wehgetan. Und dann wusste ich, was jetzt dran ist. Du musst dich im Gemeindeverteiler entschuldigen. Freunde, das fällt mir nicht leicht. Ne? Aber ich wusste, es ist dran. Demütigen. Es ist nicht einfach, aber es ist etwas, was uns zutiefst verändert. Dritte Sache diese Woche. 3 Tage alt, ich kriege einen wunderschönen Briefumschlag von unserem Vermieter und denke schon, oh, die Nebenkostenabrechnung. Mach sie auf, 2.900 Euro. Wer an der Decke hing und fast nicht mehr runterkam, war ich. Also muss man die Vorgeschichte verstehen, die haben uns damals, als wir in das Büro eingezogen sind, haben die uns einfach ausgetrickst mit sehr niedrigen Nebenkosten. Und dann kam die erste Nebenkostenabrechnung, die schon gesalzen war. Und wir hatten dann zwar unseren Betrag erhöht, aber das hatte dann keine Auswirkung aufs aktuelle Jahr. Und ich habe das gar nicht mehr bedacht. Und was habe ich natürlich gemacht? Telefonhörer und so eine Feuerflamme. Und wir werden den Vertrag kündigen. So, aufgelegt. Und dann gleich einen Brief geschrieben an den, das war ja nur die Verwalterin, an den Chef direkt. Ne? Und plötzlich kommt wieder diese leise Stimme. Uwe, Uwe. Und dann kam der Marco ins Zimmer rein auch noch. Und dann hatte ich einen Brief, ich sage, Marco, lies mal, was meinst denn du? Und Marco guckt so, und er guckt mich an und sagt, Uwe, vielleicht lieber erst am Montag abschicken. Und dann wusste ich, was los war. Dann hat Gott sei Dank von Freitag bis Montag auch wieder zu meinem Herzen gesprochen. Hey, cool down. Frag höflich einfach, ob ihr das auf 3 Teile bezahlen könnt und überlass alles andere mir. Okay. So, und ich will das abkürzen. Es kamen noch ein paar andere Sachen, die waren kleiner, aber Gott hat mich in dieser Woche wirklich in der Mangel gehabt, in den letzten 3 Wochen. Und was mir bewusst wurde, ist, wie viel weiß ich wirklich über die Situation und die Menschen, die mir wehtun? Wie viel maße ich mir an zu wissen? Und wie viel mache ich dadurch kaputt, dass ich mein Recht durchsetzen will, durch meine Ungeduld, meinen Jähzorn, meine Verletztheit? In Jakobus heißt es, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Und das ist unser Problem. Unser Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Wir meinen zwar, vom gerechten Zorn zu sprechen, aber weil wir nur einen kleinen Ausschnitt dessen wahrnehmen, das ist der kleine Ausschnitt, der uns verletzt, sehen wir nicht alles. Und wir meinen, wir haben jetzt ein Recht zu richten, zu handeln und was auch immer zu tun. Und Gott sagt, dein Handeln ist nicht gerecht, du kennst nur die halbe Wahrheit. Und Gott möchte uns bewahren, einmal davor, in der Ewigkeit vor ihm zu stehen, wenn wir unseren Lohn kriegen, wo er sagt, da und da und da muss dir, kann ich dir leider keinen Lohn geben. Du hast das vermasselt mit deiner Ungeduld, das mit deinem Zorn vermasselt. Da hast du voll dagegen geschossen, hier hast du dagegen geschossen. Und Gott möchte, dass wir lernen zu warten. Demut, Sanftmut, zu warten. Mose hatte das erlebt. Im 4. Mose 20, 8 bis 12. Das Volk mault, motzt, meckert und treibt ihn zur Weißglut. Und Gott sagt, okay Mose, da ist ein Felsen, stell dich mit Aaron vor den Felsen. Und dann sagt Gott, was wichtig ist, und sprich zu diesem Felsen. Und er wird Wasser geben für das ganze Volk. Vor vielen Jahren war eine ähnliche Situation. Und Gott sagt zu Mose, schlage den Felsen mit deinem Stab. Aber diesmal was ganz Feines. Gott sagt, sprich. Und Mose war so derartig geladen, dass er vor dem Volk stand und gesagt hat, ihr, werden wir euch jetzt mal zeigen, was wir drauf haben und ob wir euch nicht Wasser machen können. Und er schlug den Felsen 2-mal. Es kam auch massig Wasser raus. Und dann sagt Gott aber anschließend, Mose, Einzelgespräch. Und Gott sagt ihm, du wirst nicht in das Land kommen, das ich dir verheißen habe, denn du hast mich nicht geheiligt. Gott ist kein Spielverderber, es ging bei diesen beiden Felsen, die Felsen symbolisieren Jesus Christus. Und Christus wurde nur ein einziges Mal geschlagen für unsere Sünden. Er starb nur einmal. Er wurde nicht mehrmals gekreuzigt. Und Mose verletzte dieses prophetische Bild, indem er den Felsen das zweite Mal schlug. Aber was Gott zeigen wollte, ist, dass der Felsen Christus muss nicht mehr sterben für uns. Es reicht, wenn wir zu ihm sprechen, wenn wir unsere Sünden bekennen. Einmal reicht. Das ist interessant. Aber was ich damit sagen will, ist vielmehr, Moses Zorn über das Volk brachte ihn dazu, unbeherrscht zu handeln, und er brachte sich um einen großen Lohn. Ich muss mir überlegen, so kurz vor der Ziellinie, er hat die 40-jährige Wüstenwanderung mitgemacht, und kurz vor der Ziellinie tut ihm seine Beherrschung den Weg zubauen. Ich möchte eins sagen, wenn dir Gott viel Autorität gibt, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert. Wir schreien nach Vollmacht, Autorität, Zeichen, Wunder. Ich auch. Aber die Frage ist, wie würden wir sie einsetzen? Ich habe mir oft vorgestellt, was ich alles tun würde, wenn ich jetzt so die ultimative Heilungspower hätte. So, hier kommen alle krank nach vorne, bum bum, Hand auflegen, werden geheilt. Ich bin oft da gesessen und habe mir gedacht, oh ja, was würde ich denn da machen? Oh ja. Da gibt es so bestimmte Dienste, die ich gar nicht mag. Dann dachte ich, die würden garantiert kommen und fragen, ob ich nicht komme und bei ihnen diene. Und da habe ich mir richtig vorgestellt, wie ich die runterlaufen lasse, so richtig schön, so, gell? So, oh, Leute, ihr, was, wir zu euch? Ihr, nee, mit euch haben wir doch nichts zu tun, ne? So, und hat mir dann richtig ausgemalt, wie das so sein würde und wie die dann richtig den Schwanz einklemmen und gehen müssen, gedemütigt bis zum geht nicht mehr. Und Gott sagt, hey, was ist denn das, ne? Also ich lasse euch heute mal einen richtig tiefen Blick in mein Herz reintun, weil ich weiß, dass ihr alle genauso unterwegs seid. Und wir kommen nur weiter, wenn wir ehrlich zueinander sind. Ja? Und Gott sagt, ich möchte euch Autorität geben. Aber Autorität bedeutet Sanftmut und Demut. Und nicht diese Autorität dann sagen, so jetzt habe ich die Power. Und das ist das, wo viele von träumen. Und jetzt zeige ich euch mal, wo es lang geht. Deswegen sagte Jesus, ich kann nichts aus mir selber tun, sondern das, was ich den Vater tun sehe. Autorität bedeutet, in einer absolut engen Beziehung mit Gott zu sein. Gott wird sprechen, wie du Autorität einsetzt. Aber es gibt kein Rechts und kein Links. Es gibt nicht dann, ich setze Autorität ein, wie ich will, denn das wird ins Verderben reinführen. Genauso ihr Geschäftsleute. Gott hat sehr deutlich zu Geschäftsleuten gesprochen, während ich die Predigt vorbereitet habe. Ihr wollt gesegnet sein mit Umsatz, prosperierenden Geschäften, Wohlständigkeit. Und auch das ist Macht. Und Gott will dich fragen, wie gehst du damit um, wenn du sie hast? Wie gehst du mit deinen vermeintlichen Feinden um, wenn du die finanzielle Power hast? Auch da kann man einiges machen. Demut und Sanftmut sind die Grundvoraussetzungen, um bei Gott befördert zu werden. Demut und Sanftmut sind die Grundvoraussetzungen, um Autorität und Vollmacht auf allen Leveln des diesseitigen und jenseitigen Lebens das zu bekommen. Und Gott möchte uns mehr Autorität und Kraft geben, aber das kann nur kommen, wenn wir Demut und Vollmacht lernen. Du kannst in deinem Dienst nur vollmächtig werden, wenn du gleichzeitig demütig und sanftmütig wirst. Und du kannst das im Kleinen lernen, dich zu demütigen. Du wirst Gnade erhalten und du wirst sehen, was geschehen kann, wenn du das tust. Du wirst erleben, wie aus Feinden Freunde werden. Du wirst erleben, wie Türen aufgehen, die eigentlich für immer verschlossen waren. Unser Problem ist oft die Angst, dass der andere ungeschoren davonkommt, der uns Unrecht tut. Und ich der Depp bin, der ausgenutzt wird und auf den jeder rumtrampelt. Aber schau mal, was Gott sagt. Haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen gibt er Gnade. Du kannst an deiner, und das ist Hochmütigkeit, an deinem Recht festhalten und Gott wird dir widerstehen. Dann läufst du so lange in der Wüste rum, bis du es kapiert hast. Aber Gott sagt noch was. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich werde vergelten. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist eine so schwere Lektion. Mit den feurigen Kohlen habe ich früher immer gedacht, oh, das muss ja richtig wehtun, feurige Kohlen auf den Kopf. Das mache ich gerne, Herr, mit meinem Feind. Ne? Bis ich mal in einem Kommentar gelesen habe, das hat eine sehr intensive Bedeutung. Damals hat man Feuer oft angemacht, wenn das Feuer im Haus ausging. Weißt du, was man gemacht hat? Man ging zu seinem Nachbarn und hat gefragt, kannst du mir ein paar Kohlen geben aus deinem Feuer? Dann hatten die so eine Schale und dann hat der Nachbar, ne, wenn du mit dem Nachbar gut gelebt hast, dann hat er natürlich gerne so, na klar, Klaus Bärbel, kriegst du Kohlen von mir, sind doch gute Freunde, ne? In Kohlen rein, dann haben die dieses Schälchen mit Kohlen auf den Kopf gesetzt, da hatten die natürlich so einen Turban-Dings auf und sind dann, die haben ja alles auf den Kopf getragen, rüber in ihr Haus gegangen. Es war gang und gäbe, dieses Bild. Aber jetzt stell dir vor, dein Nachbar, der immer die Stereoanlage auf 380 Grad aufgedreht hat, wo Tag und Nacht die Dröhnung ist, der dir sowas auf den Sack geht, der kommt nun rüber und will Kohlen von dir. Ne? Und dann sagst du, ich habe keine Kohlen. So, das ist das, was Jesus hier eigentlich sagen möchte. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Überwinde das Böse mit Gutem. Freunde, da ist so ein Potenzial drin. So ein Potenzial. Und hier beginnt Glauben und Vertrauen. Demut und Sanftmut ist keine Feigheit und keine Dumpfbackigkeit. Da gehört unglaublich Mut dazu. Nämlich der Mut, dass Gott an meiner Stelle handeln wird. Auch wenn ich im Moment wie der Loser aussehe. Aber du machst den Weg frei, dass im Leben des anderen Gottes Wille geschehen kann. Dass Rettung kommen kann, Wiederherstellung kommen kann, vielleicht sogar Freundschaft kommen kann, wo sonst nur erbitterte Feindschaft herrschen würde. Und über das andere mach dir keine Sorgen. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn, lass den Grimm, entrüste dich nicht. Denn die Bösen werden ausgerottet. Der Herr wird sich um den kümmern, der dich vielleicht ausnützt. Der Herr wird ein gerechtes Gericht bringen über denjenigen, der dir wirklich schaden möchte. Der sich durch deine Demut und Nachgiebigkeit, der sie ausnützt. Und es heißt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was glaubst du, wie sehr Gott dich liebt und wie wichtig ihm auch ist, deine Rechte zu verteidigen? Und dazu gehört Mut zu sagen, Gott, und ich traue dir zu, dass du wirst ein gerechteres Gericht sprechen als ich. Und du wirst ein furchtbares Gericht über die echten Feinde bringen, als ich es je kann. Und das Gute ist, du wirst deine Finger nicht schmutzig machen darin. Du kannst loslassen. Aber der viel größere Gewinn ist, du wirst ein Kind des Allerhöchsten genannt. Das Abbild Christi wird in dir sichtbar. Die Menschen um uns herum werden begreifen, wer Gott wirklich ist. Sie werden etwas sehen, was sie eben nicht sehen in dieser Welt. Und es wird viele harte Herzen zerbrechen. Ina, kannst du? So dass wir ganz demütig und sanftmütig werden, so spielen. Ich möchte mit uns beten und einfach Gott bitten, dass wir... Freunde, ich möchte euch eins noch sagen. Demut und Sanftmut ist die Schule des Gottvertrauens auf höchstem Niveau. Nicht das zu tun, was man selber tun könnte, sondern es Gott zu überlassen. Rache, Vergeltung, Recht. Und wenn du das lernst, und ich sage es nochmal, es ist ein Lernprozess. Es geschieht nicht heute, nicht morgen, nicht in einer Woche, nicht in einem Jahr, aber in den Jahren. Es qualifiziert dich dann für die wahrhaft hohen Aufgaben hier, die dir Gott hier geben möchte. Für die wahrhaft hohe Berufung, die Gott dir hier geben möchte. Für die Vollmacht, Vollmacht, die wir so bitter nötig haben, die er dir hier geben möchte. Vollmacht auch im geschäftlichen Bereich, die er uns Christen geben möchte. Und später in seinem ewigen Reich, wenn er den Lohn gibt. Weil du hier gelernt hast, seine Macht nicht ohne ihn zu brauchen, weil du hier gelernt hast, ihn in deinem Leben mächtig sein zu lassen. Gott weiß, wie schwer es ist. Und darum wird das etwas sein, was am höchsten belohnt wird. Weil es Selbstverleugnung bedeutet. Weil es Sterben bedeutet. Es bedeutet, ist das beste Wort, es bedeutet wirklich sterben. Du stirbst ein Stück. Ich habe das gemerkt an jenem Tag, da als ich mit meinen zwei Fläschchen da stand. Ich bin gestorben, Freunde. Und was wichtig ist, wir lernen diese Dinge nicht im Himmel. Im Himmel ist es zu spät. Wir kommen nicht in den Himmel, um im Himmel bessere Menschen zu werden. Wir leben jetzt, um andere Menschen zu werden. Jetzt ist die Zeit. Es geht nicht um Errettung. Es geht darum, dass Gott, ihr seid die Kinder Gottes, wenn ihr wiedergeboren seid, an ihn glaubt. Es geht darum, dass er möchte, dass du nun wachsen tust, zunimmst, zur Braut wirst, die herrlich ist, ohne Flecken und Runzel. Und er liebt dich so sehr. Er hat Geduld mit dir. Er ist mit dir langmütig, demütig und sanftmütig. Gott wird dich nicht überfordern. Er wird dich nicht in Situationen reinstellen, die du einfach nicht packen kannst. Und wenn du versagst, reißt er dir nicht gleich den Kopf runter. Aber er wird es immer und immer wieder in dein Leben hineinbringen. Situationen, in denen er sagt, mein Kind, heute gebe ich dir Gelegenheit, dich zu demütigen. Sanftmut zu üben. Zurückzutreten von deinen Rechten. Das sind Rechte, natürlich. Aber der Edelmut und Großmut beginnen, wo ich sage, Herr, ich beharre nicht auf meinen Rechten. Ich lege mein Recht zu deinen Füßen. Du wirst für mein Recht sorgen oder das Herz meines Feindes gewinnen. Dann werden wir wahrhaft Priester Gottes. Wir fangen an, für den anderen zu beten, weil er es nicht kann. Wir unterstützen diesen Prozess. Und die Engel werden staunen, was hier passiert. Ich habe heute Mittag mit Simon, Herr der Ringe, eine Szene angeguckt, wo der König am Schluss gekrönt wird. Und das sind diese kleinen vier Hobbitze und die verneigen sich vor dem König. Und der König sagt, ihr verneigt euch vor niemand mehr. Diese Szene fällt mir gerade so ein. Und die ganzen Soldaten, die ganzen Fürsten verneigen sich vor diesen Hobbits. Und Simon hat gesagt, weißt du, Papa, das ist wie im Himmel, wenn sich die ganzen Engel vor der Braut Christi verneigen. Weil sie gesehen haben, was wir geleistet haben hier. Der Himmel beobachtet dich in diesem Moment. Engel schauen auf dich. Und sie wissen, wie schwer das ist. Für sie ist es eine unglaublich harte Welt hier. Und wenn sie sehen, wie du zurücktrittst, wie Sanftmut und Demut in dir Raum greift, Freunde, der ganze Bereich von Gewalten, Mächten, über die du und ich einmal herrschen werden, schauen jetzt auf uns. Und Gott sagt, schau, das sind meine Prinzen und Prinzessinnen, die werden einmal über euch herrschen. Darum heißt es in der Bibel, wir sind ein Schauspiel geworden, den Mächten und Gewalten im Kosmos. Und Gott möchte, dass sie sehen, wie wir wachsen. Vater, und so beten wir jetzt, dass du uns hilfst. Herr, es ist die wohl schwerste geistliche Übung überhaupt. Es sind keine natürlichen Charaktereigenschaften. Vater, es sind die tiefen Abgründe unserer Seele, die uns am meisten schmerzen. Es ist der Ort, wo wir am tiefsten als Menschen gefallen sind, weil wir uns von dir getrennt haben. Wo wir von klein auf an gelernt haben, für uns selber zu sorgen. Und es fällt uns so schwer, diese Dinge loszulassen. Vater, und wir beten, dass du uns hilfst, die Menschen loszulassen, die wir gebunden halten. Die Umstände loszulassen, Vater, die wir gebunden halten. Die Ungerechtigkeiten, die uns im Leben widerfahren sind, uns in deine Hände zu legen. Du wirst für unser Recht sorgen. Und noch viel mehr willst du, dass diese Menschen, die uns Unrecht getan haben, errettet werden. Vater, und so beten wir, dass du beginnst in uns eine Liebe zu schaffen, die wir niemals hervorbringen können. Lehr uns in den Jahren, die vor uns sind, was es heißt, unsere Feinde zu lieben. Lehr uns in den Jahren, die vor uns sind, was es heißt, demütig und sanftmütig zu werden, wie du es bist. Dein Joch zu tragen. Und wir danken dir, dass es ein Joch ist, Jesus. Das bedeutet, du selber wirst uns helfen, diese Last zu tragen. Du wirst es uns leicht machen, dass wir es können. Und wir beten, dass du uns lehrst, Glauben zu entwickeln in dich, Vertrauen in dich. Wo du vielleicht schon morgen oder übermorgen oder in den Wochen vor uns mit kleinen Herausforderungen kommst, Herr, dass wir erinnert werden an diesen Abend. Dass wir die Faust zum Gebet falten. Den Fluch in einen Segen umwandeln. Den Ärger der kleinen Liebe, zu der wir fähig sind, Raum geben. Dass wir zurücktreten können. Loslassen können. Vater, hilf uns, eine ewige Perspektive für unser Leben zu kriegen. Wir hängen so sehr an diesem armseligen Leben, das wie ein Flug an uns vorbeieilt. Deine ganze Ewigkeit wartet auf uns. Hilf uns, diese Zeit, diese wenige Zeit nicht zu vergeuden. Mit kleinen Kriegen, Bitterkeiten, Nebensächlichkeiten, Ärgernissen, die uns nicht weiterbringen. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich in diesem Moment. Und ich möchte dich einfach ermutigen als ein Zeichen, wenn du möchtest, dass Gott dir ein sanftmütiges und demütiges Herz gibt, dann steh jetzt einfach auf, nicht für mich, ich brauche sowas nicht, aber zeig ihm das. Es ist so wichtig, dass wir Gott selber Zeichen geben, dass wir sagen, Herr, möchte dir ein Zeichen geben, mach es in mir, mach es in mir. Sag ihm, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Aber ich möchte es gerne. Ich möchte es lernen, Herr. In den Jahren, die vor mir sind, möchte ich es lernen. Und die Geduld und die Langmütigkeit, die der Herr von dir fordert, die du anderen gegenüber geben sollst, genau diese Langmut und Geduld gibt er dir. Gibt er dir. Du wirst noch oft schimpfen, fluchen, dich ärgern, andere gebunden halten und der Herr wird dich angucken und sagen, oh, ich sehe das Gold in dir. Du wirst es schaffen, du wirst durchbrechen. Komm einfach zu mir, bitte um Vergebung und ich gebe dir eine neue Chance. Ich drücke den Delete-Button, alles ist vergessen. Du fängst bei Null wieder an, bis du es geschafft hast. Dieselbe Langmut, von der Gott möchte, das Erbarmen, die Sanftmut, die du anderen geben sollst, will er dir geben, jeden Tag neu. Vater, das ist ein so großartiger Deal. Das hilft uns, Jesus, es zu tun, es zu wagen. Erinnere uns nur immer wieder neu an. Durch Predigen, durch Bücher, durch Momente, in denen wir nachdenken. Wo uns vielleicht diese CD wieder in die Hände fällt. Wir wollen verändert werden, Jesus. Oh, ich bete für uns als Gemeinde, Herr, dass du eine Ernte hast in diesem Haus, Herr. Lass dies ein Ort werden, Vater, an dem wir über Liebe nicht nur reden, sondern sie leben können. Lass unsere Familien solche Orte werden, unsere Firmen, in denen wir tätig sind, unsere Schulen, Universitäten. Lass uns Botschafter werden, der Sanftmut und der Demut. Herr, und nimm uns diese Klischees weg, dass christliche Demut und Sanftmut was mit Kneifertum und Klemmertum zu tun hat. Nimm diese Klischees weg, Vater. Lass uns erkennen, dass es einen Löwenmut erfordert, so zu leben. Und der Himmel schaut auf dich. Der Himmel wird überwältigt sein, wie du dich demütigst. Und ich danke dir, Herr, dass das Mandat deiner Herrschaft Liebe ist. Und so wird es auch unser Mandat werden, wenn wir auf deinem Thron neben dir an deiner Seite Platz nehmen. Wir werden ein Volk sein, das zubereitet ist, das gelernt hat, mit Erbarmen und Liebe und Freundlichkeit und Sanftmut zu regieren. Wir werden gelernt haben, dass Regieren dienen heißt. Sich zum Diener aller zu machen.